Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Die Stadt Guayaquil in Ecuador, wo einst Fischerboote anlegten, herrschen heute Drogenkartelle. Kinder und Jugendliche schließen sich gewalttätigen Banden an, Politiker werden zur Zielscheibe. Das Land an der Pazifikküste mit rund 18 Millionen Einwohnern macht eine dramatische Entwicklung durch. Innerhalb weniger Jahre ist es vom touristischen Geheimtipp zu einem Hotspot des internationalen Drogenhandels geworden. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Schmuggel von Kokain. Wer sich den Drogenbanden widersetzt, schwebt in Lebensgefahr. Die Mordrate in Ecuador ist mittlerweile die höchste in ganz Südamerika. Der Staat ist vielerorts nur noch Fassade. Während in Ecuador die Gewalt eskaliert, verdient man in Europa an der Ware. Im Hamburger Hafen werden Rekordmengen Kokain beschlagnahmt, versteckt in Containern, oft zwischen Bananen und Frachtscheinen. Ihre Reise beginnt in Südamerika und endet auf europäischen Straßen. Wie hängen organisierte Kriminalität, globale Handelsrouten und politische Instabilität zusammen? Was passiert gerade in Ecuador und wie konnte es so weit kommen? Darüber sprechen wir heute mit Johannes Hüde, der ist Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ecuador, die Entwicklungen aus nächster Nähe verfolgt. Mein Name ist Rana Taschko-Papan. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Hallo Johannes, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Rana, vielen Dank für die Einladung. Gruß aus Quito.
Wie immer starten wir mit einer kleinen Aufwärmrunde. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du vervollständigst. Einverstanden?
Okay, los geht's.
Ecuador ist ein Land, das...
sehr komplex ist, aber wunderschön.
Die Entwicklungen in Ecuador zeigen...
dass es um Prozesse geht, dass nicht irgendetwas von einem Tag auf den anderen geschehen ist, dass es so ist, wie es ist und dass es auch... viele Prozesse braucht, um da wieder rauszukommen.
Wenn ich abends in Quito aus dem Büro gehe, denke ich manchmal.
Hoffentlich begegne ich niemanden, der mich ausrauben will.
Ecuador galt lange Zeit als vergleichsweise stabiles und sicheres Land in einer Region, die immer wieder von Drogenkriminalität erschüttert wurde. Wie konnte es geschehen, dass das Land in so kurzer Zeit zu einem Hotspot des Drogenhandels geworden und in eine Spirale aus Gewalt geraten ist?
Also einmal ist es so, dass es momentan weiterhin eine sehr schwierige Situation ist, weil im Schnitt ein Ecuadorianer pro Stunde gewaltsam sein Leben verliert. Also im Monat Januar war der gewaltsamste der Geschichte Ecuadors. Und auch die Zunahme von Entführungen im Vergleich vom Jahr 2023 auf 2024 ist so um 74% gestiegen. Und das Dramatische für viele Leute ist vor allem aber auch, dass es überall im Land Erpressungen gibt von Geschäftsleuten, also Unternehmen, Restaurants. Und die Korruption eben in allen Schichten der Gesellschaft vertreten ist und im Staat verbreitet ist. Ecuador hat eine sehr lange Küste am Pazifik mit wichtigen Häfen. Guayaquil ist beispielsweise hier zu nehmen. Außerdem hat es eine gute Infrastruktur verglichen mit anderen Ländern. Und damit können natürlich Drogen sehr gut transportiert werden über die ecuadorianischen Häfen auch. Dazu noch, Ecuador liegt zwischen Kolumbien im Norden und Peru im Süden. In beiden Ländern wird Coca angebaut, in Ecuador selber nicht. Die Nachbarschaft zu Kolumbien ist auch deswegen wichtig für das Land, weil eben es sehr viel Coca-Anbau im Süden Kolumbiens gibt, eben in der Grenze, in der Nähe zu den Häfen auch von Ecuador. Da muss man ganz klar Folgendes betonen. Unter der Präsidentschaft von Gustavo Petro hat sich die Fläche an Coca-Plantagen von 100.000 auf 300.000 Hektar vergrößert. Ja, alles im Grenzgebiet zu Ecuador und natürlich dadurch ein wahnsinniger Zufluss an Drogen, der dann auch eben über Ecuador verschifft werden soll und Ecuador damit auch zum Hub für den Drogenhandel geworden ist. Dann gibt es eine politische Entwicklung unter Rafael Correa mit seiner sozialistischen Bewegung von 2007 bis 2017.
Correa ist der ehemalige Präsident?
Genau, der ehemalige Staatspräsident Rafael Correa von 2007 bis 2017 an der Macht sozusagen. Der hat verschiedene Prozesse eingeleitet, die dem Land nicht unbedingt gut getan haben. Beispielsweise ein gescheiterter Prozess der Legalisierung und Rehabilitation krimineller Banden, die am Ende dann dadurch eher den Weg in die Politik und dadurch das Tor zur Korruption geöffnet haben. Dann die Verfassung von Montecristi, also von ihm 2008 durchgebracht. Darin steht beispielsweise eine universelle Staatsbürgerschaft. Ja, das heißt also eine visafreie Einreise für wen auch immer. und damit natürlich auch unkontrollierte Einreise von Kriminellen. Und mit dem Argument des Schutzes der nationalen Souveränität hat er dann auch noch die Militärpräsenz der US-Amerikaner beendet, die hier eine US-Basis hatten in Manta an der Küste. Und dadurch verschwinden technische und informative Unterstützungen im Kampf gegen die Drogenkriminalität. Dann können sich dadurch auch die Handelsrouten für den Drogentransport ausbauen. Beispielsweise ehemalige Militärfluglandebahnen werden dann durch das organisierte Verbrechen eingenommen und die Häfen werden Schritt für Schritt zum präferierten und strategischen Exportort für die Drogen der ganzen Region. Und da sei erwähnt, dass 75% allen Kokains, das nach Europa kommt, über die ecuadorianischen Häfen verschifft wird. Zu Ende dann der Korea-Zeit 2017 beginnt unter Lenin Moreno, Guillermo Lasso und jetzt Daniel Noboa ein Kampf gegen Korruption und Drogenbanden. Und das führt dann irgendwo auch zu einer Explosion, sage ich mal, auf den Straßen. Ja. Gewaltexplosion gab es vorher schon mit Massakern in Gefängnissen, aufgrund auch fehlender Gefängnisreformen. Ja. Und das ist das, was wir momentan hier vor Ort haben. Und ich wollte jetzt das eben so ein bisschen erklären, damit man versteht, dass es ein Prozess ist und dass diese Gewaltexplosion letztendlich auch irgendwo daher rührt, dass es vorher halt sowas wie eine Pax Narco gab, also so einen Frieden zwischen Staat und den Drogenbanden, dass die ruhig ihr Geschäft machen konnten. Und jetzt gibt es halt Leute, die tatsächlich daran interessiert sind, sich zu befreien von dieser Geißel. Und das führt letztendlich dazu, dass wir hier solche Zustände haben, meiner Meinung nach.
Du hast ja jetzt bereits über das Vorgehen des ehemaligen Präsidenten gesprochen. Der aktuelle ecuadorianische Präsident Daniel Noboa, der geht da ja ein bisschen anders vor. Der nennt die Kartelle ja narkoterroristische Organisationen und fordert für den Kampf gegen diese internationale Militärhilfe aus den USA, Europa und aber auch Brasilien. Kritiker sehen darin ein gefährliches Signal und verweisen auf Beispiele wie Kolumbien oder auch Mexiko, wo die Militarisierung der inneren Sicherheit oft ja auch Probleme geschaffen als gelöst habe. Teilst du diese Bedenken?
Jein. Ne? Also ja und nein. Es würde ich ein bisschen differenzierter betrachten. Sicherlich kann es nicht die Lösung sein, jetzt hier einfach alles zu militarisieren. Und es ist auch zu kritisieren, beispielsweise, dass das Militär mit seiner Maßnahme im Januar vergangenen Jahres dann zum Einsatz gekommen ist in den Straßen und auch vor allem bei der Bewachung der Gefängnisse. Aber auf der anderen Seite war es, glaube ich, unbedingt notwendig, hier Verstärkung reinzuholen, weil eben die Strukturen in der Polizei durchaus auch von Korruption befallen sind und das Militär als eine der wichtigsten Stützen gilt, ja, des Staates auch, weil die im größten Teil noch sauber sind, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, dass Daniel Noboa sehr stark versucht, auch international Zusammenarbeit zu suchen, beispielsweise mit den USA und Europa. USA steht natürlich im Vordergrund, auch aufgrund der geografischen Nähe. Da gibt es starke Kooperation im Informationsbereich, aber auch im investigativen Bereich. Also FBI kam beispielsweise hier zu Besuch noch unter Guillermo Lasso nach der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten. Und Noboa hält diese Kontakte mit den USA sehr stark. Seine Politik der harten Hand, das ist natürlich mehr Show und Image als tatsächlich effektiv. Ich hatte ja vorher schon gesagt, wir haben den gewaltreichsten Monat seit den Aufzählungen sozusagen der Daten. Aber es geht ja auch oftmals um die persönliche Wahrnehmung und dann die objektive Wahrnehmung. Also der persönlichen Wahrnehmung ist es schon so, dass man merkt in der Bevölkerung, und das hat man jetzt bei den Wahlen gesehen, wo Noboa ja mit 12 Prozentpunkten Vorsprung vollkommen überraschend gewonnen hat, also so klar gewonnen hat, dass die Bevölkerung einen Wechsel haben will. Mexiko und Kolumbien sind sicherlich Beispiele in der Region, wo wir starke militärische Konflikte hatten mit der Drogenkriminalität. In Ecuador sehe ich es ein bisschen anders, ist ein kleineres Land. Und wir haben eine komplexere Lage, würde ich sogar sagen, weil wir hier 20 nationale Banden haben und dann nochmal 20 internationale Kartelle, die um Märkte kämpfen, um Handelsrouten und die Kontrolle über den Drogenhandel allgemein.
Du hast das jetzt eben schon angedeutet, diese kriminellen Gruppen haben inzwischen enorme Macht in Ecuador, von mexikanischen Kartellen bis zu lokalen Banden wie den sogenannten Showkillers und Latin Kings. Wer sind diese Gruppen genau und was steckt hinter den eskalierenden Kämpfen um die Kontrolle über den Drogenhandel?
Also es gibt in Ecuador verschiedene lokale Banden, habe ich ja gesagt, ne? Etwa 20, die verschiedene Ursprünge haben und alle gehen verschiedenen kriminellen Wirtschaftsformen nach. Erpressung, Geldwäsche, Auftragsmord, Waffenhandel, Menschenhandel, Prostitution oder eben Drogenhandel und andere illegale Formen wie illegale Minenbewirtschaftung. Und die Banden funktionieren sozusagen als Subunternehmer von lateinamerikanischen Drogenkartellen und oder weltweiten Mafias, die auch aus Italien oder Albanien kommen. Deswegen sind auch die Italiener sehr aktiv hier und helfen bei der Mafiabekämpfung. In unserem Netzwerk, das wir hier haben, zu strategischen Studien zur sicheren Verteidigung, haben wir ein paar Expertinnen, die sich eingehend damit diesen Thematiken beschäftigt haben, beispielsweise Katrin Herrera, die beschreibt, wie diese Gruppen aufgestellt sind, ja, in so einer pyramidenartigen Form, wo man in den unteren Schichten eher eben diese Subunternehmer hat, diese lokalen Banden, die durchaus auch nicht bewaffnet sein können, aber eben Handlangerjobs machen, die Drogen von einem Ort zum nächsten bringen, die mal eine Erpressung durchführen, aber eben nicht automatisch gewalttätig sind. Und dann gibt es diese Gruppen, die gewalttätig sind und bewaffnet sind und dann eben für diese schlimmeren Wirtschaftsformen wie Auftragsmord zuständig sind, Probleme aus der Welt schaffen für die internationale Mafia. Ne? Und das ist dann sozusagen der dritte Level in dieser Pyramide. Das sind dann diese internationalen Mafias, die durchaus auch mit Krawatte und Anzug eben irgendwo in Institutionen sitzen oder eben wie Handelsvertretungen an den Häfen unterwegs sind und dort, ja, sag ich mal, für die ganze Logistik zuständig sind und dann für die Vermarktung der Drogen. Und das ist schon etwas sehr Dramatisches in diesem Land, dass so viele unterschiedliche Interessengruppen hier agieren, ja, und die natürlich auch entsprechend die Gewalt hier mit reinbringen. Die lokalen Banden, du hast es schon genannt, Choneros, Lobos, Tigarones, John Killers, haben alle so einen Ursprung, der durchaus auch von einer stärkeren Bande kommt, die dann zersplittert ist. Die Choneros in den 90er Jahren in Manabí gegründet. Die hatten anfangs mit dem Kartell von Sinaloa in Mexiko den Kontakt. Was man vielleicht noch abschließend sagen kann hier bei diesen Gruppen ist, dass sie nicht teilweise auch so gut fassbar sind. Also wenn der Staat jetzt mit denen verhandeln wollte, dann ist das gar nicht so einfach möglich, weil man nicht weiß, mit wem kann ich denn eigentlich sprechen? Wer hat denn Autorität in diesen Regionen? Das ist keine Sache, die man lösen kann von heute auf morgen. Dazu braucht es einen strukturierten Ansatz, internationale Zusammenarbeit. Europa, Deutschland sind hier durchaus auch gefordert, weil es eben Europa und Deutschland betrifft, weil die Drogen ja hauptsächlich dorthin geliefert werden.
Damit führst du mich auch schon zu meiner nächsten Frage, weil mich natürlich auch beschäftigt, welche Auswirkungen die Entwicklungen in Ecuador denn jetzt auch auf Europa haben. Soweit ich weiß, ist Europa ja einer der wichtigsten Absatzmärkte für Kokain, oder?
Ja, korrekt. Das ist erschreckend. Europa hat die USA, was den Kokainkonsum angeht, überholt. Europa und Deutschland gelten als sehr lukrative Absatzmärkte für die Droge. Ich sehe das sehr, sehr besorgt. Wir haben mit der Adenauer Stiftung ein Dialogprogramm zu internationaler Kriminalität im vergangenen Jahr mit Politikern aus Ecuador, Mexiko und Kolumbien durchgeführt, wo wir auch die europäischen Häfen besuchen konnten, also Hamburg und Antwerpen in diesem Fall. Und dort sehen mussten, wie wenig angepasst die europäischen Häfen sind für diese Drogenschwämme, für die Drogen, die über Containerschiffe, über die Bananen, vor allem natürlich bei Bananentransporter, aber auch andere illegal nach Europa geschmuggelt werden. Ja, also da sind die Häfen überfordert. Muss ich mir vorstellen, wie viele Hunderte oder Tausende von Containern da reinkommen täglich und wer kann das überwachen? Es gibt teilweise Scanner, teilweise viel zu wenig, wie in Antwerpen oder Hamburg. Und dann können vielleicht 5% der Drogen, nimmt man an, die da einkommen, oder 10% tatsächlich erfasst werden. Also wo man dann weiß, wir haben jetzt hier Drogen gefunden, aber es ist wahrscheinlich eben nur 10% von dem, was reinkommt. Ja, die letzte Zahl, die ich gehört habe, glaube ich, in Deutschland auch 3% der Bevölkerung mittlerweile da mal Erfahrung mit Kokain gemacht haben. Und vor allem in Deutschland eben, dass auch in die Mittelschicht jetzt reingekommen ist, weil eben so viel Drogen da sind, da wird der Preis günstiger. Und dann kann man sich das dann über Uber bestellen. Das klingt jetzt dramatisch, aber so habe ich es gehört von Bekannten, dass mittlerweile der Zugang zu Kokain sehr einfach geworden sei.
Und da hilft es natürlich nicht, wenn die Politik dann anfängt, auch noch irgendwie Cannabis-Zugang einfacher zu machen, weil das dann doch irgendwo eine Einstiegsdroge meiner Ansicht nach ist.
Aber Johannes, hast du denn den Eindruck, in Deutschland gibt es ein ausreichendes Bewusstsein dafür, welche Risiken mit der Drogenkriminalität auch für uns oder für die Bundesrepublik verbunden sind?
Nein, leider nicht, glaube ich nicht, denn mein Eindruck ist eher, man schaut sich den Netflix-Film an, vielleicht heißt es sogar Mafia oder Narcos, das schaut man sich dann an und dann zieht man sich wohl im besten Falle noch das Kokain selber rein. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich mache das, weil ich schon eine große Dekadenz sehe, in Europa in dieser Hinsicht kein Bewusstsein zu haben. Ich nenne mal ein Beispiel. Ein sehr interessanter Journalist, Dr. Benedikt Strunz von NDR, der ist auch mal wieder im Fernsehen, tritt auf, der forscht seit über 10 Jahren zu Drogenkriminalität. Und den haben wir im Rahmen unseres Dialogprogramms im letzten Jahr treffen können. Der sitzt in Hamburg und der berät durchaus auch da die Politik und sagt denen, also auch hier in Deutschland ist die Gewalt schon da. Es gibt Erpressungen, es gibt Versuche der Entführung, es gibt auch Mord mittlerweile, die im Zusammenhang mit der Drogenkriminalität stehen. Diese Risiken, die mit der Drogenkriminalität einhergehen, sind eben nicht nur die Gewalt, also der Ausbruch auch von Drogenkrieg, also Krieg zwischen Banden, beispielsweise in Hamburg, zwischen Marokko-Clans und türkischstämmigen Clans, die eigentlich schon vorhanden sind, aber aufgrund anderer Kartelle, kolumbianisches Kartell in dem Fall, nicht ausgebrochen sind. Das muss man sich mal vorstellen, in Deutschland, in Hamburg. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Politik, wie ich gerade schon sagte, vielleicht nicht genügend Aufmerksamkeit auf dieses Thema setzt, weil es eigentlich die Aufmerksamkeit bekommen müsste, weil es die innere Sicherheit durchaus auch mit gefährdet. Wir haben das auch vorgebracht im Deutschen Bundestag beim Ombudsmann der CDU damals für die inneren Angelegenheiten, dass hier was getan werden sollte. Und ich hoffe mir schon von der neuen Bundesregierung jetzt, gerade auch unter CDU-Führung, dass das Thema ernst genommen wird und auch Leute uns besuchen kommen, hoffentlich nicht nur Ecuador, aber auch die ganze andere Region, und sich dieser Problematik hier besser bewusst werden und das dann zurücknehmen. Auch zum Schutz unserer Zukunft, der Jugendlichen und der jungen Leute, die eben immer mehr ohne Bewusstsein einfach Drogen, leichte Drogen und dann stärkere Drogen konsumieren und gar nicht verstehen, was damit eigentlich zusammenhängt, ja, was das für Auswirkungen hier in Ländern in Lateinamerika hat.
Mhm. Da stellt sich natürlich sofort auch die Frage danach, was können Deutschland und die internationale Gemeinschaft tun, um gegen den Drogenhandel vorzugehen?
Ja, also die internationale Zusammenarbeit, ich hatte es schon angesprochen, kann hier ganz konkret wirken. Zunächst einmal gibt es schon eine sehr gute Initiative, die European Ports Initiative, also die Europäische Hafeninitiative, wo man versucht, eben Standards einzuführen für den Transport von Häfen aus Lateinamerika nach Europa. Die Anpassung der Häfen eben, Sicherheitsvorkehrungen, Scanner, große Scanner, ne, um die Container durchzuchecken, Protokolle, wie eben diese Container auch untersucht werden, der Informationsaustausch, also ein starkes Netzwerk mit den lateinamerikanischen Häfen und Autoritäten, um eben Informationen auszutauschen, starke Aktivität, sage ich mal auch, Contra Intelligencia würde man sagen, im Darknet, dass man versucht, da reinzugehen, weil da werden die Geschäfte gemacht im Darknet, da werden die Geldumsätze gemacht, da sollte man reingehen, da sollte man die Einheiten verstärken, im BND durchaus auch in Deutschland, aber eben auch bei Europol. Ja, Europol ist hier ganz klar zu nennen mit Interpol zusammen. Da gibt es Kooperationen und die sollten definitiv ausgebaut werden. Dann kann man konkret Reformpolitiken unterstützen durch Projekte. Das macht die Europäische Union hier in Ecuador. Aber auch Deutschland kann durchaus auch hier zum Einsatz kommen. Wir beispielsweise als Adenauer Stiftung konnten in Ecuador hier 2 wunderbare Projekte anwerfen, zusammen mit der Deutschen Botschaft und der Polizei Hamburg, wo wir in einem Jahr zunächst erst Melder ausgebildet haben, das heißt also die am Telefon sitzen, wie beim Polizeiruf 110, ne? Also man angerufen wird und es gibt jetzt hier Erpressung oder es gibt jetzt hier gerade Gewaltausbruch, damit die geschult werden. Ne? Da haben wir 400 Leute fast geschulen können mit dieser Aktivität, und in diesem Jahr haben wir angefangen mit einer interessanten Geschichte, und zwar der Einführung einer neuen Hunderasse in Ecuador, einem bayerischen Gebirgsschweißhund, so heißt er, der
Merkmale besitzt, die besser sind als der Schäferhund, was die Aufspürung von Verbrechern angeht und auch von Drogen. Das sind konkrete Projekte, da muss man gar keine Militär-Equipment schicken, die kann man hier sehr gut durchführen und ich glaube, das sollte man intensivieren. Und diesen Austausch zwischen Hamburg und Ecuador, da sind ja auch Politiker hier gewesen, der Herr Tschentscher, der Bürgermeister von Hamburg. Ich glaube, hier kann die Politik sehr viel bewirken, wenn sie auf europäischer und internationaler Ebene zusammenarbeitet, durchaus auch Mafia-Gesetze mit erarbeitet, so wie man sie aus Italien kennt, und diese Erfahrung dann auch hier rüberbringt nach Ecuador.
Johannes, lass uns nochmal zurück nach Ecuador schauen. Du hast ja wirklich eindrücklich geschildert, vor welchen Herausforderungen das Land steht. Von der Bekämpfung der organisierten Kriminalität bis zur wirtschaftlichen Stabilisierung und internationalen Zusammenarbeit. Was müsste aus deiner Sicht passieren, damit Ecuador tatsächlich die Wende schafft und sich nicht zu einem gescheiterten Staat entwickelt?
Ja, das schließt ähnlich an das an, was ich gerade gesagt habe, aber ist noch ein bisschen komplexer. Also dazu muss man ein bisschen reingehen in die innerpolitische Situation Ecuadors, wo wir eben leider eine Fragmentierung in der Politik und in der Gesellschaft und Polarisierung erleben, die zunächst gelöst werden muss, wenn man ein bisschen politische Stabilität erreichen möchte. Und diese politische Stabilität ist unbedingt notwendig, um dann Reformen durchführen zu können. Deswegen ist es fundamental gewesen, dass diese Wahl, also die Präsidentschaftswahl, jetzt so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Denn hätte es nur eine Marge gegeben, sage ich mal, von 0,8 oder 1,2% Unterschied, dann hätte, glaube ich, egal welche politische Seite, also die von Noboa oder der Präsidentschaftskandidatin Luisa González, Betrug gerufen und dann hätte es durchaus zur Ausschreitung sozialen Verwerfungen kommen können hier, die wir nicht hätten absehen können in ihren Konsequenzen. Aber jetzt haben wir so ein starkes Ergebnis gehabt und jetzt geht es darum, die Zivilgesellschaft durchaus auch mit zu aktivieren, um an politischen Reformen zu arbeiten. Und dazu brauchen wir erstmal Staatspolitiken. Also wir müssen verstehen, was sind die strukturellen Probleme dieses Landes. Mit der Identifizierung dieser Staatspolitiken, die eigentlich bearbeitet werden müssen, kann man anfangen, kontinuierlich dann in der Tagespolitik an diesen zu arbeiten. Und dazu muss ich natürlich aber auch Dialog führen mit der Gegenseite. Ich kann jetzt nicht einfach nur, weil ich gewonnen habe, politisch gesehen, das machen, was mir Spaß macht, sondern ich muss tatsächlich die Realität anschauen. Und diese Realität schließt auch mit ein, dass wir hier eine hohe Staatsverschuldung haben, dass wir hier mehr verausgaben als einnehmen. Also der ecuadorianische Staat ist wirklich nicht nachhaltig organisiert, leider finanziell, fiskalisch gesehen. Und der Reformkatalog, den könnte ich noch weiterführen, vor allem auch im politischen Bereich, eben um politische Stabilität zu geben, brauche ich eine Reform im Bereich der Organisation, der politischen Organisation, also der politischen Parteien. Es gibt nämlich eigentlich keine in unserem europäischen Sinne, also politischen Parteien, die eine Struktur hätten, die innere Demokratie leben würden, die so aufgestellt wären, dass sie auch Jugendarbeit machen und sich weiterbilden.
Zum Abschluss, Johannes, noch eine Frage an dich persönlich. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie gefährlich es in Ecuador aktuell ist. Es gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt mittlerweile. Inwieweit beeinflusst das dich denn persönlich in deinem Alltag und Arbeitsleben in Quito?
Vielen Dank für diese Frage. Das wird man selten gefragt. Das finde ich sehr nett. Auch hier versuche ich ganz kurz differenziert zu sein. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier täglich aufstehe und mit Angst durch die Welt gehe. Nein, es ist ein wunderbares Land. Man ist natürlich auch privilegiert. Man lebt in einem gesicherten Compound sozusagen und man hat tolles Wetter und Klima. Ja, also ich fühle mich eigentlich mit meiner Frau nicht bedroht und nicht verängstigt. Aber wir sind durchaus eingeschränkt, dass wir nicht überall in die Regionen alleine irgendwie hinfahren können, um uns was anzuschauen oder Urlaub zu machen. Wir haben jetzt im ganz konkreten Umfeld viele Erfahrungen machen müssen von Überfall, Gewalt. Beispielsweise wurde ein Freund unserer Mitarbeiterin in einem Tunnel, der zu Quito führt, mit der Pistole bedroht und ausgeraubt. Der hat sich dann gewehrt und wurde angeschossen. Gott sei Dank nur eine Schreckschusspistole.
Das kann man sich nicht vorstellen. Das klingt fast wie aus einem Krimi.
Ja, das ist auch nicht einfach zu verstehen. Es gibt natürlich hier auch viel Verkehr und die Zufahrtswege zu Quito sind relativ beschränkt. Und wenn man dann in den Abendstunden unterwegs ist und da ist es halt immer, wo man aufpassen muss, dann können solche Vorfälle passieren. Da muss man vorbereitet sein. Ein Freund von uns wurde jetzt an der Ampel stehend die Autoscheibe eingeschlagen. das Handy geraubt und versucht, die Uhr zu rauben. Der Priester, der die katholische deutsche Gemeinde hier betreut, wurde in seinem Haus überfallen von 8 Leuten und ausgeraubt. Das sind ganz konkrete Erfahrungen, die wirklich von Personen sind, die wir kennen, ja. Und das ist eben etwas, was sich schon geändert hat, wo man sagt, man hat von jemandem gehört, der von jemandem gehört hat. Nein, jetzt ist es konkret so. Und das heißt für das Alltagsleben natürlich schon, aufmerksam durch die Welt zu gehen. Also ich spaziere jetzt nicht mit dem Handy in Quito auf der Straße rum und telefoniere. Oder ich schaue, wenn ich ins Auto einsteige, dass sofort eben das Auto zugemacht wird, ne? Also auf Knopfdruck, dass ich nicht irgendwo lange, wenn ich abends fahre, an der Ampel stehe, sondern schon schaue, dass ich zügig von einem Ort zum nächsten komme. Ne? Und in unserer Arbeit sind wir natürlich auch in gewisser Weise eingeschränkt, dass wir nicht überall in allen Regionen frei dezentralisiert arbeiten können, wie wir das wollten. Wir machen es trotzdem in Teilen, wo wir eben die Sicherheit unserer Mitarbeiter gewährleisten können. Aber in anderen Bereichen können wir einfach nicht hin. Ja, da wissen wir, da ist die Gefahr zu hoch, dass wir entführt werden oder dass es zu Zwischenfällen kommt, die eben gewaltbesetzt sein können. Vielleicht noch als abschließendes Beispiel. Eine Kollegin aus einer deutschen Institution, das ist jetzt der erste Fall, hier wurde entführt und die konnte dann in einer Polizei- und Militäraktion Gott sei Dank dann ohne Schaden relativ schnell befreit werden. Aber es zeigt uns eben, es ist jetzt ganz nah dran hier, was die Gefahrensituation angeht und umso aufmerksamer und vorsichtiger müssen wir sein, auch in unserer Kommunikation. Aber ich betone nochmal, weiterhin fühlen wir uns hier sehr wohl, weil es eben ein tolles Land auch ist und das gibt Motivation, hier zu arbeiten und die Adenauer-Stiftung macht einen Unterschied, glaube ich. Das ist schon sehr schön und beeindruckend.
Johannes, vielen Dank für deine Einschätzungen. Pass gut auf dich auf.
Vielen, vielen Dank, liebe Rana, und Grüße auch an alle, die diesen Podcast hören.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.